Grüße, soll ich sagen, von unserer Gemeinde in Vöcklabruck und besonders von Mandy, der hat mir extra ein Mail geschrieben, was ich hiermit weitergegeben habe. Da müsste jetzt eigentlich ein Bild erscheinen, Apostelgeschichte. Möchte ich mit euch lesen, ihr macht der 2. Mose, das heißt, ihr macht die Geschichte vom Volk Israel. Wo seid ihr? Bei welchem? Welches Kapitel?
Kapitel 8 ist fertig.
8 ist fertig. 18. 8. Okay, gut. Genau. Genau. Das Volk Israel aus Ägypten raus. Die Geschichte vom Volk Israel ab Ägypten. Und Apostelgeschichte ist die Geschichte der Gemeinde ab Gründung. Das heißt, es fängt das, was wir heute miteinander lesen, ist sogar noch vor Gründung. Gründung der Gemeinde ist Apostelgeschichte 2. Und ich möchte heute mit euch was lesen aus Apostelgeschichte 1 schon. Also ich sage euch ja nichts Neues. Die Evangelien haben zum Inhalt das Leben von Jesus, Geburt, Leben, sein Dienst, sein Ziel und die Ausführung von seinem Auftrag, nämlich uns zu erlösen am Kreuz. Und dann wird in manchen von den Evangelien, ich habe es jetzt nachgeschaut, also Lukas weiß ich es auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch das Einzige, wo auch noch die Himmelfahrt berichtet. Und Apostelgeschichte ist Fortsetzung der Evangelien. Also Jesus ist schon im Himmel, beziehungsweise Apostelgeschichte ist gerade der Übergang. Apostelgeschichte wird auch nochmal in der die Himmelfahrt wird in der Apostelgeschichte nochmal besprochen. Und dann geht es weiter mit dem, wie es eben, nachdem Jesus nicht mehr leiblich da war, wie es da weiterging mit den Christen. Das wollen wir zusammen lesen. Ich lese das erste Ereignis nach der Himmelfahrt vor. Und zwar ab Vers 15, da wird ein Ersatz für Judas gesucht. Und bei dem Bericht, da werden 4 Themen angesprochen. Ich könnte über jedes von den Themen eine separate Predigt halten, das wird sich lohnen, aber ich fasse es zusammen. Möchte euch aber bitten, dass ihr, wenn ich es jetzt vorlese, dass ihr einfach ein bisschen versucht zu achten, was sagt der Text über diese Themen hier. Erstens Selbstmord, zweitens eingetroffene Voraussagen aus dem Alten Testament, drittens die Frage, brauchen wir neue Apostel? Und viertens, den Willen Gottes erkennen. Das wär Predigt 3 eigentlich. Aber wir wollen hier nur über diese Frage, Willen Gottes durch Losentscheid erkennen. Entscheidungen durch Los treffen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen aus Respekt dem Wort Gottes gegenüber, das ich jetzt vorlesen möchte. In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Jünger. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. Dann aber stürzte er vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle Eingeweide fielen heraus. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt, deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hagel Damach, das heißt Blutacker. Denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen und sein Amt soll ein anderer erhalten. Einer von den Männern, die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes, bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten 2 Männer auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst die Herzen aller. Zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der für ihn bestimmt war. Dann gaben sie ihnen Lose. Das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln zugerechnet. Lieber Vater, wir möchten dir wieder danken für dein Wort, das du uns gibst, für deine Weisung, die du uns gibst. Danke für diesen kostbaren Schatz, den wir haben, der uns Licht ist und Weg ist und Wahrheit ist. Und wir wollen dich bitten, dass du zu unseren Herzen redest, dass du uns lehrst heute Morgen. Amen. So, nehmt bitte Platz. Das Thema Selbstmord, also ich habe das Selbstmord genannt. Warum Selbstmord? Weil wenn man das hier liest, das hört sich eher nach einem Unfall an. Ich lese nochmal Vers 18, ein bisschen drastische Ausdrucksweise hier. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück, dann aber stürzte er vornüber zu Boden. Sein Leib barst auseinander und alle Eingeweide fielen heraus. In den Evangelien ist der Bericht kurz, hier in der Apostelgeschichte ein bisschen ausführlicher. Im Matthäusevangelium steht dieser Satz hier: Er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Deswegen Selbstmord. Er erhängte sich. Wie bringt man das zusammen? Dieser Unfallbericht aus der Apostelgeschichte und diese deutliche Aussage im Matthäusevangelium. Weiß es jemand von euch, wie das zu erklären ist? Die einzig mögliche Erklärung ist die, er hat sich erhängt, aber die Stricke damals haben nicht die Qualität gehabt, die sie heute haben, und sind gerissen und er ist abgestürzt. Und ob er durch Erhängen zu Tode gekommen ist oder diesen Sturz, das sagt die Bibel nicht, deswegen können wir es auch offen lassen. Selbstmord. Habt ihr Mitleid mit Judas? Habt ihr Mitleid mit jemandem, der Selbstmord begeht? Hat Petrus Mitleid mit Judas gehabt? Also bei Petrus merken wir überhaupt nichts von Mitleid. Also sinngemäß sagt er, er hat bekommen, was er verdient. Er ist an dem Ort, an den er hingehört. Das, auf das ich ein bisschen eure Gedanken heute richten möchte, ist, wie wir über Selbstmord denken, das hat sich geändert in den letzten Jahrzehnten. Und wo wir ja grundsätzlich immer überlegen müssen, unsere Einstellungen, unsere Prägungen kommen ja von dem, was wir immer hören. Ja, von dem, wie man denkt in unserer Zeit, das nennt man Zeitgeist. Und das, was wir immer machen müssen, ist, dass wir unsere Meinungen, also unsere Prägung orientieren müssen an dem, wie es in der Bibel steht. Weil sonst schwimmen wir eben mit dem Zeitgeist mit, dann denken wir heute so und in 5 Jahren so und in 10 Jahren so und in 20 Jahren so. So kann es nicht sein, weil Gott uns ja extra sein Wort gegeben hat. Ja. Und ich hoffe, dass ihr mich da jetzt nicht falsch versteht. Also die Einstellung hat sich geändert. Vor einigen Jahrzehnten war es so, dass selbst Mörder kein Mitleid bekommen haben in unserer Gesellschaft, sondern im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Selbstmörder wurden nicht im Friedhof beerdigt. Ich habe gedacht, das ist schon länger her, aber ich habe jetzt gelesen, seit 1983 ist das in der katholischen Kirche nicht mehr so. Also bis 1983 haben Priester Selbstmörder nicht keinen priesterlichen Segen erteilt. Während sich das jetzt so geändert hat, dass wenn wir in unserem Umfeld von einem Selbstmord hören, dann ist mein Eindruck, es überwiegt das Mitleid, oder? Dass man denkt, so verzweifelt, der Arme, hätte ich helfen können oder hätte sein Umfeld helfen können, das zu verhindern. Und das, was mir wichtig ist, ist, dass wir nicht vergessen dürfen, Selbstmord ist verboten. Das ist verboten, das ist kein Kavaliersdelikt. Sondern Gott sagt ganz deutlich, du sollst nicht töten. Und selbst Mord ist Mord. Halt an sich selbst, aber Mord. Aus Verzweiflung in der Regel. Ja, da will ich nichts sagen, aber das ist ja auch so. Junge Mütter lassen das Leben töten, das in ihnen heranwächst. Und ganz oft aus Verzweiflung. Sie sehen halt nicht, wie können sie das bewältigen. Und da sagen wir auch, okay, wir haben Mitleid, aber trotzdem sagen wir, das ist Schuld. Und genauso ernst müssen wir über Selbstmord denken. Das ist Schuld. Wer sich selber tötet, der leugnet, dass da ein Schöpfer war, der ihn geschaffen hat, und dass der sein Leben in der Hand hat und dass der sein Leben beendet. Also kein Mensch, wenn wir sagen, wir greifen selber ein, dann greifen wir in das ein, was eigentlich dem zusteht, der über alles herrscht. Und es zeigt, dass wir kein Vertrauen haben, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und was ich extrem schlimm finde, ist, er bürdet seiner Familie und seinem Freundeskreis eine Last auf, die die in der Regel kaum bewältigen können. Weil das wird immer, wenn in der Familie sich jemand umbringt, das ist immer wie ein kleiner Stachel. Da kommt man, glaube ich, im Leben nicht drüber weg. Ich war mal einer von den Letzten, oder der Letzte, glaube ich, der mit einem jungen Mann geredet hat, der sich dann auch erhängt hat. Und das ist so eine Belastung. Da denkt man dann, hätte ich anders reden sollen, hätte ich was anderes sagen sollen, hätte ich ihn, was weiß ich, auf irgendwelche Gedanken bringen sollen. Und eben, ich war nicht mit ihm verwandt, gar nicht. Aber wenn das ein Verwandter ist, ein ganz enger, und der bringt sich um, ich glaube, da macht man sich immer Gedanken. Manche sagen halb im Scherz, ich bringe mich um. Und da möchte ich euch bitten, sagt das nicht. Sagt solche Dinge nicht. Wie man auch nicht sagen soll, ich bringe dich um, so soll man auch nicht sagen, ich bringe mich um. Also versteht ihr, was mir in diesem Punkt wichtig ist? Wir müssen da eine Denkbarriere aufbauen. Eine Denkbarriere für uns selber und auch einfach für das Umfeld, sodass klar ist, wenn jemand noch so verzweifelt ist und keinen Ausweg mehr weiß, vielleicht alt ist oder todkrank ist oder einsam ist oder Schmerzen hat oder was auch immer, nicht weiß, wie er die nächsten Tage überstehen soll, er soll nicht mal an Selbstmord denken. Das ist keine Alternative für Christen. Das wäre eine Alternative, wenn es keinen Gott geben würde und wenn es keine Auferstehung geben würde. Dann würde ich sagen, okay, das hier ist zu schmerzhaft für mich, ich beende es. Aber weil es Gott gibt und weil es Auferstehung gibt, weil es ein Leben danach gibt, dann wäre das ein ganz großer Fehler. Und ich glaube, stell mal die Behauptung auf, dass jeder Selbstmörder das bitter bereut, was er getan hat. Wer sich ein bisschen ausführlicher mit diesem Thema Selbstmord beschäftigen will, ich habe diese Woche einen Vortrag gehört, der sehr fundiert ist, von einem Bibelschullehrer von der Schule, die ich besucht habe in Deutschland. Und den fand ich sehr gut, da kann ich euch gerne den Link schicken, wen es interessiert. Zweiter Aspekt von unserem Text heute, Petrus redet darüber, dass Voraussagen aus dem Alten Testament sich erfüllt haben. Ich lese euch Vers 16 und Vers 20 nochmal vor. Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen und, das ist der in unserem Zusammenhang wichtige Vers, sein Amt soll ein anderer erhalten. Also Petrus macht da was ganz Eigenartiges. Er sagt, vor 1000 Jahren hat der König David was gesagt, das ist aufgeschrieben in den Psalmen, und das, was der gesagt hat, bezieht sich konkret auf die Situation, in der wir jetzt stehen. Und zwar, es bezieht sich konkret auf Judas, der sich umgebracht hat. Stehen in der Bibel auch direkt Aussagen über mich? Oder über den Morris, wo man sagt, okay, da steht was und das erfüllt sich jetzt genau im Leben von Morris heute. Ist es so? Können wir so in der Bibel suchen? Oder sollen wir so in der Bibel suchen? Sagt er was zu uns, zum Daniel, in der Weise? Warum nicht? Oder schon? Können wir es oder nicht?
Wenn die Bibel abgeschlossen ist und das direkt so wiederholt wird, ich weiß es nicht.
Ja, okay. Ich denke, der Grund ist der, die Bibel will nicht voraussagen, wie es mir geht. Ich bin nicht so wichtig. Morris ist ein bisschen wichtiger, aber auch über ihn. Um ihn geht es nicht in der Bibel. Ja? Und es geht auch nicht wirklich um Judas. Sondern um wen geht es in der Bibel? In der ganzen Bibel geht es um Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn gesandt. Da geht es im Alten Testament drum und im Neuen Testament drum, um Jesus Christus. Und dass wir hier, dass da Aussage drin ist über Judas, der Grund ist nur, weil er mit Jesus zu tun hatte. Ich möchte euch erinnern an diese Verse hier aus dem Lukas-Evangelium. Jesus im Gespräch mit den Emmaus-Jüngern, er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, also was in den Jahrhunderten vorher geredet worden ist. Und dann sagt er, was die geredet haben: Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose, 1. Mose und 2. Mose und 3. Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also im Alten Testament, wenn wir Zeit hätten, könnten wir das Alte Testament durchgehen und könnten uns die Aussagen anschauen, die auf Jesus deuten, im Alten Testament. Mehr als 300 Voraussagen im Alten Testament auf Jesus. Viele sind schon erfüllt, manche sind noch nicht erfüllt. Ein Beispiel, oder ich habe hier 13 Beispiele euch da rein kopiert. Aussagen aus Sacharia und Jesaja, und die bekannteste ist wahrscheinlich Micha 5, Vers 1, wo gesagt wird, dass der kommen soll, in Bethlehem geboren wird. Und wir wissen, hat sich erfüllt dann 400 Jahre später. Micha, wann wurde Micha geschrieben? Vielleicht 500 Jahre später. Habe ich jetzt dazu im Kopf. Aber auf jeden Fall mehr als 400 Jahre später ist diese Aussage erfüllt worden. Wir wissen, Jesus ist in Bethlehem geboren. Was haben die Leute davon gehabt, wenn sie das gelesen haben? Micha, wenn sie die ganze Zeit, also als Micha diese Prophezeiung gesagt hat, Bethlehem, und als die Leute das 400 Jahre lang gelesen haben, was haben die davon gehabt, dass sie diese Aussage drin gehabt haben, der Erlöser wird in Bethlehem geboren? Sie haben nicht viel davon gehabt. Aber wir heute, wenn wir das lesen, dann wissen wir, Gott hat es vorher schon gewusst und es ist erfüllt. Also diese Erfüllung macht uns gewiss, dass Gott alles in seinem Plan hat, dass Gott alles in seiner Hand hat, dass Gott alles lenkt. Ja? Gott weiß alles und es passiert nichts, was Gott nicht schon vor Jahrtausenden gewusst hat. Glaubt ihr das? Wie bei Jesus, wie bei Judas und so auch bei uns, überraschenderweise, Psalm 139, das sagt der Psalmist: Bevor Gott uns gebildet hat, hat er schon jedes Wort gewusst, das wir sagen werden. Er findet nicht alle Worte gut, die wir sagen werden, aber er hat es gewusst, was wir sagen. Das können wir uns nicht vorstellen, weil so ist eben Gott. So ist für uns unbegreiflich. Er kennt jedes seiner Geschöpfe. Was von Gott.